Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Im Wahlkampf in Ecuador hat Fernando Villavicencio seinen Wählern immer wieder versprochen, etwas zu unternehmen gegen die Macht der Drogenkartelle in seinem Land. Das hat ihn das Leben gekostet. Am Mittwoch wurde er nach einer Wahlkampfveranstaltung erschossen, mutmaßlich von einem dieser Kartelle. Wie mächtig und gefährlich die Drogenkriminalität in Ecuador und anderen Ländern Lateinamerikas ist und was Regierungen dagegen tun können, das habe ich Sabine Kurtenbach gefragt. Sie ist Politikwissenschaftlerin, forscht am Leibniz-Institut für globale und regionale Studien in Hamburg, unter anderem zu den Themen Gewalt und sozialer Wandel in Lateinamerika. Und ich habe sie gefragt, ob die Tatsache, dass ein Politiker, der angekündigt hat, die Kartelle zu bekämpfen, ermordet wird, ob das nicht ein Zeichen dafür sei, dass die Politik doch eine gewisse Macht haben könnte gegenüber diesen Kartellen?
Nicht zwingend, weil die Kartelle ja auch immer mal wieder politische Morde begehen, einfach um zu zeigen, dass sie da sind, um ihre Muskeln spielen zu lassen und um ihren Einfluss zu zeigen und ihre Macht zu zeigen. Also ob die Politik jetzt wirklich was dagegen tun kann oder nicht, ist da nochmal eine ganz andere Frage aus meiner Sicht.
Er war ja Präsidentschaftskandidat, aber was versucht denn der amtierende Präsident, was versucht die aktuelle Regierung jetzt erstmal noch in Ecuador wirklich zu tun, um den Kartellen etwas entgegenzusetzen?
Ecuador ist ein Stück weit ein sehr tragischer Fall. Das gab Ende 2022 ein Dekret, dass das Militär jetzt in der öffentlichen Sicherheit wieder tätig werden kann, was ja eigentlich eine interne Aufgabe der Polizei ist und in der Demokratie nur in absoluten Ausnahmesituationen passieren kann. Letztlich ist es ein Problem, dass 2018 eine umfassende Drogenpolitik beendet wurde, die sehr stark unterschieden hat eben zwischen Konsum und zwischen Drogenhandel und damit auch so ein Loch aufgemacht wurde, wo eben Drogenkartelle dann aktiver werden konnten. Und letztlich ist es auch eine regionale Entwicklung, wo wir eben sehen, dass nicht nur die Drogenproduktion sich anpasst an sich verändernde Kontexte, sondern offensichtlich eben auch der Drogenhandel. Und Ecuador ist eben in den letzten Jahren verstärkt ein Drehkreuz für Exporte und Drogenhandel über die Pazifikküste geworden.
Damit ist ja auch klar, dass eine ganze Reihe von Ländern in Mittel- und Südamerika dieses Problem hat, das jetzt gerade durch diesen Mord in Ecuador so in die Schlagzeilen geraten ist. Und ich habe den Eindruck, dass es da ganz unterschiedliche Strategien gibt, wie man versucht, dagegen anzugehen. In Kolumbien zum Beispiel hat der linke Präsident Gustavo Petro versucht, mit den Drogenkartellen zu verhandeln. Ist das eine erfolgversprechende Strategie?
Na, verhandeln tut er nicht, würde er sagen, sondern es gibt Gespräche zwischen den kriminellen Organisationen und der Regierung darüber, wie die ihre Waffen niederlegen können und damit die Gewalt reduziert werden kann. Das hat in Kolumbien auch eine längere Tradition. Auch der ehemalige Präsident Álvaro Uribe hat mit den Paramilitärs damals Gespräche geführt, dass die ihre Waffen niederlegen. Und das Entscheidende für die kolumbianische Regierung ist dann immer, dass es keine politischen Zugeständnisse gibt. Was es gibt, sind reduzierte Strafen, wenn die beitragen zur Wahrheitsfindung und zur Entschädigung der Opfer. Das ist das, was verhandelt wird, in Anführungszeichen. Aber es gibt keine politischen Zugeständnisse. Also da macht die kolumbianische Gesetzgebung auch eine ganz deutliche Trennung zwischen beiden.
Aber haben Sie denn den Eindruck, dass diese Gespräche, wenn wir es so nennen wollen, dass die was bringen? Ist da die Lage dadurch entspannt worden?
Schwierig. Also es ist sehr schwierig, weil wir in Kolumbien halt auch nicht nur eine Gruppe der organisierten Kriminalität haben, sondern ganz viele. Und dass es im Prinzip so ein Mehrfrontenkrieg, sage ich jetzt mal, ist. Also wenn jetzt die Regierung mit einer Organisation einen Waffenstillstand vereinbart zum Beispiel, heißt es nicht, dass eine andere Organisation dann nicht versucht, das zu torpedieren, indem sie selber wieder mehr Gewalt anwenden. Und das ist ein extrem komplexes Netzwerk aus Akteuren. Die Frage ist, gibt es eine Alternative dazu? Und ich denke, der Versuch ist auf jeden Fall wichtig, gerade für die Zivilbevölkerung. Und darum geht es ja im Wesentlichen, dass die Zivilbevölkerung nicht mehr Hauptleidtragende dieser ganzen Gewalt ist, sondern dass sich die Situation hier verändert.
El Salvador, wir gehen jetzt noch in ein drittes Land, bitte. El Salvador wiederum versucht ja seine Bevölkerung auf eine ganz andere Art und Weise zumindest zu beruhigen. Ob sie dadurch sicherer wird, da habe ich so meine Zweifel. In El Salvador werden massenhaft junge Männer interniert, teilweise werden die sogar öffentlich gedemütigt. Hilft das?
Naja, Sicherheit ist ja ein sehr subjektives Gefühl und wenn man sich die Umfragen anguckt, dann fühlen sich die Salvadorianerinnen und Salvadorianer zumindest sicherer. Aber auch Nayib Bukele hat mit den Banden verhandelt, das muss man ja auch immer noch mal dazu sagen, und hat erst in letzter Zeit eben diesen extremst repressiven Zugang gewählt. Ein Stück weit scheint es die Gewalt erstmal einzudämmen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Problemen dabei. Einmal ist natürlich, auch diese Menschen haben Menschenrechte. Das wird ja in El Salvador bestritten. Also ich habe neulich auf Twitter einen Shitstorm erlebt, wo genau diese Argumentation kam, solche Menschen hätten keine Menschenrechte. Und diese Massenprozesse, die da stattfinden sollen, die richten sich natürlich auch gegen die Mindestkriterien von Rechtsstaatlichkeit. Also das geht eigentlich nicht. Und Nayib Bukele hat halt nicht nur diesen extrem repressiven Zugang gewählt zur Bekämpfung von Gewalt und Kriminalität, sondern er baut eben auch massiv Demokratie ab in El Salvador. Und das ist mittel- und langfristig sehr besorgniserregend und kann auch wieder zu viel mehr Gewalt führen.
Die Drogenkartelle arbeiten grenzübergreifend. Wenn es in einem Land wirklich mal ein bisschen schwieriger wird für sie, gehen sie einfach über die Grenze. Die Drogen kennen sowieso keine großen Beschränkungen. Arbeiten eigentlich die Regierungen der Länder, die da stark betroffen sind in Mittel- und Südamerika, arbeiten die in irgendeiner Art und Weise zusammen?
Nicht wirklich. Also ich denke, da versucht jeder auch ein Stück weit die eigene Haut zu retten. Und das sind ja dann auch ganz oft schwer zugängliche Grenzregionen, wo es, also so zum Beispiel zwischen Kolumbien und Ecuador, das ist keine Grenze, wie es bei uns früher war, dass es einen Schlagbaum gibt und die Leute werden da durchgewunken, sondern das ist einfach unzugängliches Gebiet im Amazonas oder in anderen schwer zugänglichen Regionen, die den Kartellen es halt einfach machen, Drogen von A nach B zu transportieren. Das ist das eine. Das zweite ist, dass in allen Ländern der Region auch Korruption ein massives Problem ist und dass es eben Netzwerke zwischen Politik und Drogenorganisationen gibt, auf der lokalen Ebene, zum Teil aber auch bis in die nationalen Parlamente hinein. Und das macht es dann auch wieder schwierig, regional zusammenzuarbeiten. Der kolumbianische Präsident hat ja vor den Vereinten Nationen gesagt, letztlich lässt sich dieses Thema nur global lösen. Da müssen eben nicht nur die Angebote an Drogen eingedämmt werden, sondern es muss vor allem der Konsum hier in Europa, hier in Deutschland und auch in den USA massiv eingedämmt werden. Dann ist dieses Geschäft auch nicht mehr so attraktiv.
Sabine Kurtenbach vom Leibniz-Institut für globale und regionale Studien in Hamburg im Deutschlandfunk Kultur.